Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Deutschland ist seit gut 100 Jahren für eine ganz bestimmte Eigenschaft bekannt. Die German Angst. Angst vor dem, was kommen könnte. Ich könnte krank werden oder arbeitslos, berufsunfähig, pflegebedürftig oder, oh Schreck, alt. Dementsprechend ist es für uns in Deutschland normal, für alles eine Versicherung zu haben. Nur um dann noch mit einer Zusatzversicherung aufzutrumpfen. Wir wollen Kontrolle, selbst in einer chaotischen Welt. Es kann alles und nichts passieren. Und so gibt es auch viele Sachen, vor denen wir uns trotz aller Vorsorge nicht umfänglich versichern können. Krisen, Kriege, Katastrophen. Um auf solche Umstände reagieren zu können, gibt es Menschen, die über uns stehen. Die Regierung. Wir geben bewusst einen Teil der Kontrolle ab, um uns kontrollieren zu lassen. Und merkwürdigerweise fühlen wir uns dadurch sicher. Zumindest so lange, wie die Grundvoraussetzungen stimmen. Wenn zum Beispiel Recht in Unrecht und Unrecht in Recht verkehrt wird, wenn ein Krieg an unsere Grenzen tritt oder Enteignung, Korruption und Vetternwirtschaft vorherrschen, dann kann das Sicherheitsgefühl schnell abhanden kommen. Passend zu den Wahlen der Europäischen Union stellt sich die Frage, wem vertrauen wir unsere Kontrolle und unsere Sicherheit an? Wem muten wir zu, über unseren Wohlstand, über Krieg und Frieden, über Recht und Unrecht zu entscheiden? Dieser Frage sehen sich auch die Israeliten gegenüber. Wir haben dieses Wochenende schon viel über die letzten Richter Eli und Samuel gehört. Nun aber ist auch Samuel alt geworden und alle machen sich Gedanken über seine Nachfolge. In Kapitel 8 angekommen, lesen wir den Predigtext. 1. Samuel 8, 1-22. Als aber Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun ein König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie mir getan haben von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern nachgedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen, und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinem Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören, und sie sprachen: Nein, sondern ein König soll über uns sein. Dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und als Samuel alle Worte des Volks gehört hatte, sagte er sie vor den Ohren des Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche ihrer Stimme und mache ihnen einen König. Und Samuel sprach zu den Männern Israels: Geht hin, ein jeder in seine Stadt. Samuel wird mittlerweile über 60 Jahre alt sein und er hatte auch schon einen Plan für seine Nachfolge. Er setzt einfach seine Söhne als Richter über Israel. Genau wie Eli zuvor. Wenn man die Geschichte Israels bis hierhin verfolgt hat, möchte man Samuel gerne kurz packen und wachrütteln. Auch wenn Samuels Treue zu Gott sein ganzes Leben bestimmt hat, dass er seine Söhne als Richter eingesetzt hat, ist alles andere als gut oder so vorgesehen. Samuel hat 300 Jahre Richterzeit hinter sich. 300 Jahre lang geprägt davon, dass sich Gott selbst zu gegebener Zeit Richter auserkoren hat. Sie erretteten das Volk aus den Händen der Feinde und sprachen das Recht im Volk. Und auch wenn das Volk sich nach dem Tod eines Richters schleichend von Gott entfernt hat, hat Gott dennoch immer wieder rechtzeitig eingegriffen, wenn das Volk ihn um Hilfe gebeten hat. Es war an Gott, sich einen Richter, einen Helden und einen Retter für das Volk auszuerwählen und ihm die nötige Kraft zu geben. Schon bei Eli ist das Unterfangen gescheitert und Gott hat seine Söhne als Richter verworfen und stattdessen Samuel befähigt und eingesetzt. Obwohl er selbst das lebende Beispiel ist, macht Samuel denselben Fehler. Er betreibt Vetternwirtschaft. Samuels Söhne, Joel und Abir, waren Richter zu Beersheba. Manche Ausleger vermuten aber auch, dass sie sich aufgeteilt haben. Einer im südlichen Zipfel Israels in Beersheba und der andere in Dan an der nördlichen Grenze. Und Samuel wäre dann in Rama mittendrin. Aber wie schon bei Eli taugten Samuels Söhne nicht als Richter. Denn seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Logisch, man kann kein Amt redlich ausüben, das man schon unrechtmäßig erhalten hat. Auch wenn sie bei Samuel bestimmt eine gute Erziehung genossen hatten, ist ihnen das Amt zu Kopf gestiegen. Dadurch, dass ihnen das Amt in den Schoß gelegt wurde, haben sie gar keine Idee von dem Respekt und der Ehrfurcht, die man vor so einer Position haben sollte. Sie haben nicht verstanden, dass sie Rechenschaft ablegen müssen, vor dem Volk und vor allem vor Gott. So ist es kaum verwunderlich, dass sie nur ihren eigenen Vorteil suchen, statt ihr Amt auszuüben. Und Samuel, der Einzige, der noch über ihnen steht, macht dem Treiben kein Ende, sondern schaut nur tatenlos zu. Ämter können nun mal nicht vererbt werden. Wo das geschieht, ist das Unterfangen zum Scheitern verurteilt. Auch etwas, das wir heute bei vielen Organisationen sehen. Statt der geeigneten Person wird die Nahestehende genommen und als Nachfolger eingesetzt. Das Volk kann sich jedenfalls nicht mehr auf geltendes Recht verlassen. Sie haben kein Vertrauen mehr in ihre Oberhäupter. Zu dieser innenpolitischen Krise gesellen sich nach wie vor die Kriege mit den umliegenden Ländern, allen voran den Philistern. Nicht, dass der Krieg allein schon schlimm genug ist. Ein Krieg birgt immer auch wirtschaftliche Einbußen und Armut. Zeitweise, vielleicht auch schon in Kapitel 8, hatten die Philister ein Schmiedemonopol. Die Israeliten mussten also zu den Philistern, um dort für Wucherpreise ihre Werkzeuge schärfen zu lassen. 1. Samuel 13, Vers 19. Und richtige Waffen gab es gar keine. Kurzum, Israel steht innen wie außen einer Katastrophe gegenüber. Totaler Kontrollverlust, Korruption, Kriege und Krisen erschüttern das Vertrauen in den altgewordenen Samuel und seine Söhne. Das sind fatale Voraussetzungen für das Volk. Irgendetwas muss geschehen. Die Führung hat sich einige grobe Schnitzer erlaubt. Nun müssen Köpfe rollen. Sie gehören abgesetzt. Die Ältesten des Volkes kommen zusammen, einigen sich auf einen neuen Weg und marschieren zum Amtssitz nach Rama. Sie treten Samuel gegenüber und äußern ihren Wunsch. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Sie bringen ihr Problem auf den Punkt. Samuel ist zu alt geworden, um sich um das ganze Volk zu kümmern, und seine Söhne üben das Amt nicht redlich aus, wie er es gemacht hat. Vers 20 begründen sie es noch einmal. Nein, sondern ein König soll über uns sein, dass auch wir seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Das ist der Wunsch nach einem gerechten Richter, nach einem, der die Kräfte der einzelnen Stämme bündelt und sich gegen die feindlichen Länder erhebt. Israel will einen König, wie ihn alle Stämme rundherum haben. Ein König wie alle Heiden. Er soll alles wieder ins Lot bringen. Nur leider haben die Israeliten eine völlig falsche Vorstellung von einem König. Sie erwarten, dass die neue Regierung, die Monarchie, irgendetwas besser macht als das bisherige System. Es kommt aber nie auf ein System an, sondern darauf, wie es gefüllt wird. Das System der Richterzeit hat wohl über 300 Jahre gut funktioniert. Erst als das System falsch geführt und gefüllt wurde, fangen die Probleme an. Nachdem Samuel Gott gefragt hat, wendet er sich in Vers 10 dem Volk zu und warnt sie von den Auswirkungen ihres Königswunsches. Und Samuel sprach: Das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, und dass sie vor seinem Wagen herlaufen, und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen, und ihr müsst seine Knechte sein. Die Israeliten erhofften sich Frieden, Recht und Freiheit. Stattdessen wird der König über sie herrschen. Ihre Söhne werden ins Militär eingespannt. Als Soldaten sollen sie bei prächtigen Paraden vor ihrem König herlaufen und seine Macht demonstrieren. In ihren 50 und 1000 Schaften ziehen sie für ihn in den Krieg. Ihre Jugend und Arbeitskraft gehört ihrem Herrn. Statt zu Hause mitzuhelfen, werden sie auf den Äckern des Königs arbeiten. Statt für sich selbst und ihre Familien zu arbeiten, sollen sie dem König Waffen machen und damit seine Position stärken. Auch die Töchter werden nicht den heimischen Hof bearbeiten, sondern den König und seine Adligen ernähren und mit Luxusgütern ausstatten. Auch vor Knechten, Mägden und Vieh macht der König nicht Halt und lässt alles für sich arbeiten. Er wird Steuern eintreiben und sich alles untertan machen. Auch vor Enteignung schreckt er nicht zurück. Er wird ihnen die ertragsreichsten Flächen nehmen und seinen Großen geben. Vetternwirtschaft. Alles will Israel, was will Israel noch mal erreichen? Ein König, der Recht und Ordnung zurückbringt. Einen, der ihre Kriege führt und der dadurch für Sicherheit und Wohlstand sorgt. Sie wollen ein kontrolliertes und ruhiges Leben haben, so wie die meisten Menschen. Doch anstatt ihre Kriege zu führen, wird das Land im Notfall und das Land im Notfall zu verteidigen, wird der König seine eigenen Kriege führen und seine Macht ist, um seine Macht zu erweitern. Statt Sicherheit und Wohlstand werden ihnen Arbeitskraft und Ertrag genommen. Und anstelle von Recht und Ordnung kommen Enteignung und Korruption. Israel hat offenbar eine völlig falsche Vorstellung davon, was es heißt, einen König zu haben. Eigentlich müssten sie es doch bei den umliegenden Ländern sehen. Sie haben ja genug Beispiele für schlechte Könige, die ihr Volk unterdrücken. Und trotzdem halten sie an ihrem Wunsch fest. Eine letzte Warnung hat Samuel noch für das Volk. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Samuel gibt das Ultimatum von Gott weiter. Entweder ein König oder Gott. Entweder den irdischen Herrscher, der sie ins Verderben stürzen wird, oder den heiligen Gott, der sein Volk stets errettet. Aber was ist so schlimm an einem König, dass Gott das Volk vor diese absolute Entscheidung stellt? Wenn wir an den König David denken, war das doch gar nicht so schlecht, oder? Wir lesen schon in Vers 6, dass Samuel, dem Prophet Gottes, der Königswunsch missfällt. Er betet da schon zu Gott und fragt um Rat. Gott, der die Herzen der Menschen kennt, sagt ganz klar: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. So gehorche nun ihrer Stimme, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Zuerst einmal weist Gott seinen Propheten liebevoll zurecht. Samuel sieht den Königswunsch als Ablehnung seiner selbst als Richter Israels an. Es geht hier aber weder um Samuel oder seine Söhne oder darum, wie das Amt bisher ausgeführt wurde. Gott sieht, dass sich Israel vor allem von ihm lossagt. Sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Israel will nicht erst eine Monarchie einführen. Sie hatten bereits einen König. Gott hat sie doch schon jahrhundertelang regiert. Dennoch wollen sie lieber einen König haben wie alle Heiden. Und nicht erst jetzt. Seit dem Auszug aus Ägypten kehren sie Gott immer wieder den Rücken zu und laufen anderen Göttern nach. Gott hat das Volk durch viele Wunder aus der Sklaverei geführt. Aber schon als er Mose die 10 Gebote offenbarte, betet das Volk Götzen an. Im Richterbuch lesen wir immer wieder, wie Gott sein Volk errettet. Und das Land Israel hatte 40 Jahre Ruhe Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab er sie in die Hand ihrer Feinde. Israel weiß, solange sie Gott dienen, wird er ihnen auch beistehen. Auch wenn es darauf nicht ankommt, schenkte Gott seinem Volk damals Frieden und Wohlstand. Wie kommt es also, dass das Volk ihn immer wieder und immer weiter verwirft? Israel hat keine Kontrolle über Gott. Man kann über Gott nicht verfügen. Man kann ihn nicht mal physisch sehen. Gott selbst bestimmt, welche Kriege er führt. Das Ganze haben wir schon am Freitag gesehen. Israel hatte versucht, Gott über die Lade herbeizurufen. Vergeblich. Wie und wann er in Notsituationen eingreift oder auch nicht. Kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Auch wenn es manchmal den Anschein hat, bleibt das letztgültige Strafgericht doch zu Lebzeiten aus. Dabei will man die Feinde doch jetzt sofort loswerden. Die Hölle kommt aber gnädigerweise erst nach dem Tod. Ein König kann man von Feinden und Räubern berichten und ihn zum Eingreifen drängen. Ein König wird über die Feinde direkt strafen. Auch die persönlichen Feinde. Zu einem König können Streitereien hingehen und ein Urteil einfordern. Und schlussendlich kann man dem König auch den schwarzen Peter zuspielen, wenn irgendwas nicht so richtig läuft. Es sind ja die da oben, die an allem schuld sind. All das lässt Gott nicht mit sich machen. Er, der gerecht und weise und allmächtig ist, der immer das Beste für sein Volk will, den kann man nichts vorwerfen. Und man kann ihn nicht manipulieren. Der König hingegen ist direkt greifbar und damit auch angreifbar. Er gibt ein Stück Kontrolle zurück, die man von Gott nicht einfordern kann. Das Ganze hat auch einen positiven Nebeneffekt. Je mehr man Gott aus seinem Leben hinausdrängt, desto weniger bin ich ihm Rechenschaft schuldig. Zumindest gefühlt. Ein König sitzt irgendwo in der Hauptstadt auf seinem Thron hinter dicken Mauern und vielen Wachen. Gott hingegen ist jedem Menschen ganz nah. So sieht er auch alles, was der Mensch tut oder sogar denkt. Der König schaut in seinen Saal, Gott aber schaut das Herz an. Dass die gefühlte Wahrheit nichts mit der tatsächlichen Realität zu tun hat, können wir Menschen mit der Zeit sehr gut ausblenden. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Es wird so langsam klar, nicht der Königwunsch ist das Problem, sondern der Heidenwunsch. Gott hat bereits in 5. Mose 17 davon geredet, dass das Volk sich mal einen König wünschen würde. Gott verurteilt diesen Wunsch dort auch nicht, sondern gibt dem zukünftigen König sogar Weisungen, damit er ein gottesfürchtiger König wird. Er soll Gottes Wort studieren und danach handeln. Die Monarchie an sich ist also nicht das Problem, solange sie sich in Gottes Maßstäben befindet. Das Problem ist, dass Israel einen König haben will, wie ihn alle Heiden haben, und damit Gott als wahren Herrscher ablehnt. Samuel warnt das Volk noch einmal ausdrücklich mit dem Ultimatum. Wenn sie sich für einen Heidenkönig und damit gegen Gott entscheiden, wird er ihnen nicht mehr helfen. Selbst wenn sie deswegen leiden und zu Gott schreien, will er sie nicht erhören. Daraufhin bekräftigt das Volk nochmal ausdrücklich seinen Beschluss. Es ist eine furchtbare Verstoßung Gottes. Dadurch, dass sie Gott verstoßen haben, wird Gott sie auch verstoßen. Er wird ihnen nicht mehr zur Hilfe eilen. Er wird keinen Richter mehr schicken, der das Volk befreit und seine schützende Hand von ihnen wegnimmt. Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen deinen Städten und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Obere. Ich gebe dir Könige in meinem Zorn und will sie dir nehmen in meinem Grimm. Hosea 13, Vers 9 beschreibt die ganze Lage ganz gut. Israel, du bringst dich ins Unglück. Das gleiche gilt für uns heute auch noch. Wenn wir gottlose Regierungen wählen, bringen wir uns ins Unglück. Und das haben wir bereits. Mit Olaf Scholz haben wir bereits den zweiten Bundeskanzler, der Gott aus seinem Amtseid bewusst rausgehalten hat. Nicht, dass die Heuchelei anderer besser wäre. Ob Deutschland, Frankreich oder EU, wirklich christliche Werte sind kaum noch zu finden. Im Gegenteil. Angefangen mit dem Mord am ungeborenen Leben, über staatliche Hoheit, über die Kinderbetten, sexuelle Früh- und Übererziehung, hin zum Fördern von Gender- und Klimaideologie und schlussendlich zur fanatischen Zivilreligion, die alles Andersartige bekämpft. Viel wichtiger aber als der gesellschaftliche Verfall ist das persönliche Unglück, in das du dich stürzt. Worauf verlässt du dich? Auf einen fragilen Staat? Auf Versicherungen, mit denen man um jeden Euro kämpfen muss? Oder behältst du die Kontrolle ganz bei dir und vertraust nur deiner eigenen Tatkraft? Das alles bietet dir bis zu einem gewissen Punkt Sicherheit. Aber was ist, wenn das wegfällt? Wenn die Systeme, wie wir sie kennen, zusammenbrechen? Wenn dein Körpersystem den Geist aufgibt? Wenn du über deinen eigenen Tod keine Kontrolle hast? Aber was juckt dich das? Nach deinem Tod ist doch eher als vorbei, oder? Nun ja, nur weil du das als wahr erachtest, hat das nicht zwangsläufig was mit der Wirklichkeit zu tun. Was nach dem Tod noch Realität ist, kann kein Mensch aus sich heraus sagen. Die eigenen Vorstellungen spielen keine Rolle. Wenn wir wissen wollen, ob und wie es nach dem Tod weitergeht, müssen wir auf Informationen zurückgreifen, die nicht von dieser Welt sind. Und letzten Endes ist es das von Gott geoffenbarte Buch, die Bibel, die als einzig seriöse Quelle über das Jenseits berichten kann. Kein anderes Buch und auch keine anderen Nahtoderfahrungen oder sonst irgendwelche Lehren können bei nüchterer Betrachtung allen Überprüfungen standhalten. Und wie es immer wieder durch die Bibel hindurch klingt, ist es dem Menschen einmal bestimmt zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch wird nach seinem Tod vor Gottes Richterstuhl stehen und sich verantworten müssen. Vor Gott, dem einzig gerechten Richter. Dann wird es sich entscheiden, haben wir mit ihm oder ohne ihn gelebt? Haben wir seine Gebote gehalten und bestenfalls nach unseren eigenen Idealen gehandelt? Haben wir das ewige Leben im Himmel oder in der Hölle? Die Israeliten haben Gott verworfen und auf ihren König gesetzt. Sie wollten Gott aussparen und nach und für ihre eigenen Gesetze leben. Wo das hinführt, wissen wir bereits. Ins Unglück, in ihr Verderben und in ihren Tod. Das ist der Lohn der Sünde, Tod und danach die Hölle. Bei den nächsten Seminaren werden wir es immer noch weiter herausarbeiten. Aber schon mal so viel. Israel als erster König war ein Flop. Zugegeben, König Saul war groß und stark und wirkte am Anfang recht zuversichtlich. Ein guter Herrscher, dem man vertrauen kann, oder? Aber mit der Zeit stellt sich immer wieder heraus, wie Saul sich weiter und weiter von Gott abkehrt, in seinen Aufgaben als König zusehends versagt und sich selbst nur noch in den Aberglauben und nachher im Selbstmord verliert. Und auch wenn der zweite König, David, immer als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, kann er die Teufelsspirale nur bedingt aufhalten. Und auch die ganze Dynastie von David konnte nichts mehr rausholen. Sie sank knapp ein halbes Jahrtausend immer weiter ab. Schließlich wurde durch Babylon die Regierung abgesetzt und das Volk deportiert. Und dennoch lässt Gott nicht von seinem Volk. Gott verspricht David in 2. Samuel 7, Vers 12, wenn nun deine Zeit um ist und dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinen Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Und dieser Nachkomme ist nicht etwa Davids und Salomo, noch irgendein anderer seiner Söhne. Dieser Nachkomme wird erst nach Davids Tod aufkommen und sein Königtum wird ewig sein. Schon hier im Alten Testament sehen wir, dass ein ganz und gar gottgefälliger König kommen wird. Und dieser König ist Jesus Christus. Er ist nicht nur tatsächlich Davids Nachkomme, sondern vor allem auch Gottes Sohn. Er löst das Dilemma. Er gibt uns Sicherheit im Sterben und über den Tod hinaus. Er macht uns vor Gott gerecht. Durch seinen Tod hat er, der ohne Schuld war, unsere Strafe auf sich genommen. Durch seine Auferstehung beweist er, dass ein Opfer vor Gott rechtswirksam ist. Wer die Kontrolle über sein Leben an ihn abgibt, ist auch noch darüber hinaus gewappnet. Wer zu seiner Gemeinde, zu seinem Volk gehört, wird auch in seinem himmlischen Reich leben. Allerdings ist das nicht so einfach. Wenn uns unsere Regierung nicht passt, können wir immer noch unsere Heimat hinter uns lassen und in ein anderes Land ziehen. Wer aber zu Christus gehören will, muss sein ganzes bisheriges Leben hinter sich lassen, sich seine Schuld für Gott eingestehen und seine Kontrolle ganz an ihn abgeben. Und dieser Schritt ist gewiss nicht leicht, doch es lohnt sich. Wenn wir unsere Kontrolle abgeben, gibt er uns innere Ruhe und Sicherheit. Und auch wenn die Katastrophen und Krisen um uns toben, Christus ist gerecht. Von ihm brauchen wir kein falsches Spiel zu befürchten. Er betreibt keine Vetternwirtschaft und er ist auch nicht korrupt. Er wird auch nicht nach ein paar Jahren abgesetzt, noch stirbt er erneut. Er ist in jeder Hinsicht vertrauensvoll. Wir können uns sicher sein, dass er seinen Leuten alles zum Besten dienen lässt. Das hat er versprochen. Seien es Zukunftspläne, aktuelle Probleme oder Fehler der Vergangenheit. Gott macht vielleicht nicht alles schön und einfach, aber er macht es gut. Und wer immer noch meint, sich jemand anderes anzuvertrauen, der ist ein Narr. Weder Deutschland noch der EU, weder einem König noch du selbst, kein anderer als Jesus Christus kann dich vor der Hölle retten. Vertrau dich ihm an und lass ihn dein Leben kontrollieren. Amen.